Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen.
Ich freue mich riesig, dass wir heute Dr. Birgit Happel zu Gast haben. Sie ist Soziologin, Inhaberin des Finanzbildungsportals Geldbiografien und Autorin des Buchs Auf Kosten der Mütter. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Hallo, liebe Katrin. Ich freue mich auch total.
Sag mal, welche Bedeutung spielt finanzielles Glück für dich als Person, aber auch als Mutter? Heute, wenn deine Kinder ein bisschen älter sind, aber auch früher, als sie klein waren, was kommt dir da in den Sinn?
Also generell finde ich, dass finanzielles Glück auch Selbstbestimmtheit ist und finanzielle Unabhängigkeit, ja, Sicherheit und auch ein gutes Ruhekissen. Aber auch dann die Möglichkeit, mein Leben aktiv gestalten zu können, auch um meine Ziele zu verwirklichen. Und jetzt, als meine Kinder noch klein waren, ich hatte das Glück, dass ich in der Bankausbildung schon mit der Wertpapierbörse in Berührung gekommen bin. Und ich habe früh gelernt, Geld anzulegen, weil ich war ja dann auch selbst in der Wertpapierberatung tätig. Während meiner Elternzeit, da wurde nach und nach ersichtlich, dass meine Mutter an Demenz erkrankt ist. Und da hatte ich dann eine sehr große Aufgabe vor mir, weil ich dann ihre Betreuung auch übernommen habe. Und während dieser Zeit war ich auch teilweise finanziell von meinem Mann abhängig. Und ja, vor allem konnte ich nicht so beruflich durchstarten, wie ich mir das hatte überlegt, als ich schwanger wurde. Also ich dachte auch, ich könnte einfach meine Dissertation mit dem Baby fertig schreiben, so wie es ja auch der Finanzminister neulich in einer Aussage getätigt hat. Also da muss ich ihn in Schutz nehmen. Man stellt sich das nicht so vor, was man da alles an Aufgaben dann dazu bekommt. Ja, aber als Backup hatte ich eben auch ja meine Wertpapiere, meine Ausbildung, mein Studium, so dass ich mich jetzt nie in einer unterlegenen Machtposition gefühlt habe. Also dieses finanzielle Grundgefühl von Sicherheit oder auch Unabhängigkeit, das war trotzdem da, weil ich wusste, ich könnte ja jederzeit dann auch wieder einsteigen zu arbeiten. Oder also was heißt jederzeit? Klar, ich musste das mit meiner Mutter dann regeln, aber wenn es hart auf hart gekommen wäre, dann hätte ich das halt noch anders regeln müssen. Sie war dann zum Beispiel 2 Tage in so einer Pflegetagesstätte, wo ich dann auch mal ein bisschen Luft hatte, aber dann hätte ich sie halt 4 Tage dahin bringen müssen. Und ja, so muss man dann eben flexibel sein.
Ja, und da die Entscheidung wirklich selbstbestimmt zu treffen, ist dann im Grunde, ja, was da noch ein gutes Gefühl gibt, ne? Und ja, ich habe in der Anmoderation schon gesagt, dass du ein Buch geschrieben hast und das heißt Auf Kosten der Mütter. Und es ist etwas, was wirklich mal den Fokus auf ein Thema lenkt, was bei uns in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, noch in einigen anderen Ländern vielleicht auch, aber wir sind schon auch sehr speziell aufgestellt, wenn es um das Thema Mütter geht, Verantwortung, Rollenverteilung. Und du hast unglaublich viele spannende Zahlen und Fakten zusammengetragen.
Danke dir.
Was ist denn für dich die überraschendste Erkenntnis gewesen und warum?
Ich würde es nur ganz kurz noch öffnen, weil ich denke, das ist in den Dachländern so, also Österreich, Schweiz, da nimmt sich nicht viel, weil ja das die größte Stellschraube ist bei der gerechten Verteilung von der Erwerbs- und der Sorgearbeit, also unbezahlte Arbeit. Und mich hat am meisten auch überrascht das Ausmaß der Diskriminierung, also Arbeitsmarktdiskriminierung und auch des Drucks, unter dem die Eltern heute stehen. Also das Familienministerium fasst dies ja unter diesem Stichwort Intensivierung von Elternschaft. Und das ist ja auch das, was ich jetzt gerade eben schon gesagt habe. Man kann es sich einfach nicht vorstellen, wenn man noch keine Familie hat, was dann da alles auf einen zukommt. Und ja, diese Raschaue des Lebens, die kann natürlich ganz schön anstrengend sein oder werden. Und wenn dann jetzt noch Geldsorgen oder finanzielle Abhängigkeit oder sogar finanzieller Machtmissbrauch dazukommen, mit denen ich auch in meiner Arbeit mit Frauen zu tun habe, dann braucht man sich jetzt auch nicht wundern, dass gerade bei Frauen die psychische Gesundheit seit Jahren deutlich schlechter ist als die von Männern. Und dieses Thema beschäftigt mich einfach schon so lange und auch, dass die Frauen dann ihre Potenziale nicht leben können, weil wir haben ja super Bildungsabschlüsse und ja, bis zu einem gewissen Grad kommen wir gut voran. Und dann kommt der Einschnitt und das ist dann eben oft das erste Kind. Und es wird eben auch noch zu sehr unterschätzt, wie die Einbahnstraßen auch oder die strukturellen Rahmenbedingungen so sind, dass wir in solche Einbahnstraßen oder Sackgassen eben geraten können, ne? Also, das hatte ich ja auch im Buch geschrieben. Ich hätte mich ja auch nie irgendwie als Feministin früher bezeichnet. Und ja, ich war ganz jung Wertpapierberaterin und natürlich dachte ich, die Welt liegt mir zu Füßen. Aber dann, wenn solche Dinge passieren, wie dann noch eine zusätzliche Pflegeverantwortung, dann muss man erst mal schauen, wie man sich da freischaufelt und freistrampelt.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen und mir ging es ähnlich, als ich noch keine Kinder hatte. Sagte mir eine Freundin, die ein paar Jahre älter war und die schon Kinder hatte, ob eine Beziehung gleichberechtigt ist, entscheidet sich, wenn das erste Kind auf der Welt ist. Und ich dachte, habe ich gar nicht so verstanden. Naja, schwuppdiwupps, das erste Kind war da und ich wusste, was sie meinte, weil es so viele Entscheidungen zu treffen gibt und die kann man halt tatsächlich ja falsch treffen, in dem Sinne nicht, indem man irgendwas wertet, aber indem man ja dann die Konsequenzen in dem Moment nicht erfasst. Ja.
Ja, der langfristige Blick, der ist halt ganz, ganz wichtig. Und
Ja.
es gab auch letztes Jahr das schöne Buch von der Sandra Runge und Karline Wenzel, Glückwunsch zum Baby, Sie sind gefeuert. Und da hatten sie auch diese Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zusammengetragen. Es gab ja auch die Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo man wirklich auch das Ausmaß sieht. Also, dass 69% der Wiedereinsteigerinnen, also der Frauen, schlechte Erfahrungen machen, die Männer auch, aber weniger, weil sie ja auch nicht so eine lange Elternzeit dann nehmen. Und ja, man unterschätzt es. Und da gab es auch mal einen schönen Artikel, als diese Petition damals auch von der Sandra Runge gestartet wurde. Die hat auch eben angeregt, dass dieses Diskriminierungsmerkmal Fürsorgeverantwortung ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen wird. Und da war mal in der Süddeutschen so eine Doppelseite und raus bist du. Und das habe ich auch ganz oft erlebt in meiner Arbeit mit Frauen. Ja, klar, dass dann nach der Elternzeit Aufhebungsverträge unterschrieben werden. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass man nie mehr den Fuß in den ja geregelten Arbeitsmarkt bekommt. Dass dann zum Beispiel halt der Schritt in die Selbstständigkeit die einzige Möglichkeit bleibt, um überhaupt dann beruflich wieder voranzukommen.
Genau, du schreibst auch in deinem Buch. Die Frauen verdienen im Grunde die Hälfte der Männer oder halb so viel wie Männer, ja. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne?
Ja.
Wenn letztlich in der Erwerbsbiografie solche großen Unterschiede entstehen durch
Ja.
Diskriminierung, durch aber auch tradierte Rollenverteilungen, dass man praktisch dafür kämpfen muss, das mal anders zu machen oder, naja, kämpfen ist das eine, aber auch sich zu erklären, ne? Also selbst wenn es einmal so entschieden wurde, dann ist es ja immer noch ganz, also es ist eigene Erfahrung auch, ne? Nicht normal unbedingt, ne? Sondern das ist auch nicht immer böse gemeint, aber das sind halt so die Bilder im Kopf. Und als Mutter muss man sich dann möglicherweise erklären, wenn man
Ja,
das nicht so macht,
das ist auch
wie.
wirklich, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, was es da alles noch an ja, Stereotypen und eben veralteten Rollenbildern gibt. Ich hatte eine Lesung in Kronberg, wo dann sogar die Gleichstellungsbeauftragte erzählt hat, ich meine, sie hat es ja öffentlich erzählt, dann kann ich das hier auch sagen, dass im Kindergarten zu ihr gesagt wurde, sie wäre nicht genug präsent. Ne? Also der Vater ist präsent und sie ist auch präsent und dass selbst die Fachkräfte dann in den Kindertagesstätten da noch vielleicht so ein Rollenbild im Kopf haben, wo sie denken, nee, die Mutter muss da jetzt noch ein bisschen mehr auftauchen, ne? Und da tut sich einfach noch viel zu wenig, gerade halt in ländlicheren Gegenden, wobei Kronberg jetzt kein ländliches Gebiet ist, aber ich komme ja auch aus Aschaffenburg und wir haben noch den Spessart und es gibt da schon noch, wie du sagst, auch ja, wahrscheinlich sehr viele Situationen auch in den Familien, wo man sich erklären muss, vielleicht auch den Schwiegereltern gegenüber und wo die Frauen einfach gucken müssen, ja, wie sie da ihr Ding durchziehen können, ohne dann eben den Stempel aufgedrückt zu bekommen. Sie würden die Kinder jetzt nicht priorisieren oder ihre Karriere zu sehr in den Vordergrund stellen.
Ja, und damit, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, an vielen Stellen Support zu leisten, Rollenbilder, ne, in den Fokus zu rücken, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte auch so das Gefühl, mit so einem Kind wird einem so ein automatisches schlechtes Gewissen mitgeliefert, eigentlich egal, wie man es macht, ne?
Immer, ja.
Wenn
Man
man
hat
zu Hause.
entweder auf der beruflichen Ebene das schlechte Gewissen oder beim Kind. Ich bin wirklich auch heilfroh, dass meine Kinder aus dem Gröbsten heraus sind und ja, sie mich halt nicht unmittelbar mehr brauchen. Ne? Meine Tochter ist ja schon erwachsen, mein Sohn, der wird das jetzt, aber das ist auch ja eine sehr lange Zeit. Und weil du auch nochmal das mit dem Lebenserwerbseinkommen angesprochen hattest, ich bin auch so dankbar, die ganzen Studien, die über die letzten Jahre kamen, wo man auch mal richtig diese Zahlen jetzt sieht und wo man eben dann nicht mehr sagen kann, ja, das sind ja alles individuelle Entscheidungen und die Frauen wollen ja eben länger bei den Kindern bleiben, aber dass man eben diese ganzen Konsequenzen sieht und vor allem eben halt auf der finanziellen Seite ja diese Opportunitätskosten von Mutterschaft, wie ich das im Buch auch genannt habe. Da gab es neulich auch einen schönen Artikel, ich meine in der Taz, da war die Eingangsfrage dann, was machen Sie mit 670.000 Euro? Weil in Westdeutschland sind halt 670.000 ist der Betrag, den eben die Männer mehr verdienen. Im Osten ist es ein bisschen besser, also ein bisschen angeglichener, auch bei dem Unterschied zwischen Frauen mit und ohne Kinder. Da sieht man es halt auch ganz deutlich, dass ja da die Frauen schon aufschließen zu den Männern und die Unterschiede nicht mehr so gravierend sind. Also klar liegt es an der Fürsorgeverantwortung und dann eben an der Verteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit.
Also man merkt, dein Herz schlägt dafür, als du jetzt gehört hast, wer an wen der Nobelpreis für Wirtschaft geht. Was hast du denn da gedacht? Da bist du doch bestimmt auch
Ja, das war
in die
wirklich
Decke
richtig toll.
gesprungen.
Also ich denke,
Ja.
dass es auch der Sache dient und da auch noch mal vielen die Augen öffnet, weil
Ja.
gerade jetzt auch, ich kann mich noch erinnern, so vielleicht 2010, der Equal Pay Day, der ist, glaube ich, 2008 nach Deutschland gekommen. Ich meine, das wäre so 2010, 2011. Da hatten wir an der Uni in Frankfurt eine Veranstaltung. Da waren wirklich auch Männer da, die dann diskutieren wollten und diese Lohnlücke kleinrechnen wollten. Und natürlich gibt es den bereinigten und den unbereinigten Gender Pay Gap, aber trotzdem haben wir einen unbereinigten auch und der ist auf Diskriminierung zurückzuführen. Und ja, das hat wirklich Claudia Goldin ja alles dargelegt und hoffe ich, dass es einfach nochmal einen Schub gibt und auch das Bewusstsein nochmal schärft gegenüber den Ungleichheiten.
Ja. Und du hast recht, mir begegnet das aber auch heutzutage immer noch, dass über den Gender Pay Gap irgendwie debattiert wird und das irgendwie in Richtung geschoben wird, wo man sich sehr wundern muss, ne? Weil das ist ja alles Zahlen, Daten, Fakten und das
Ja,
ist
da gibt
keine.
es wirklich ein ganz tolles Video von Terre des Femmes. Das zeige ich auch manchmal in meinen Kursen, wo Transmenschen in die Bewerbungsgespräche gehen. Und es ist dann ein identischer Lebenslauf. Und einmal gehen sie halt als Frau, einmal als Mann in das Bewerbungsgespräch. Und es ist halt wirklich so, dass der Mann dann einfach mehr angeboten bekommt. Und die Frau wird von Anfang an versucht zu drücken. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, je mehr Frauen in eine Branche kommen, desto größer wird dann da der Lohnunterschied. Nicht, dass die Männer dann was abgenommen bekommen, sondern dass der Durchschnitt einfach sinkt, weil jetzt viele Frauen reingekommen sind, die dann einfach ja durch Teilzeit zum Beispiel auch sowieso schon, auch wir haben ja ein Teilzeit-Gap auch noch. Und so perpetuiert sich und ja, reproduziert sich auch immer wieder das Ungleichgewicht.
Ja, genau. Und beim Teilzeitgap, das ist ja unter anderem auch dadurch, weil Frauen mehr unbezahlte Care-Arbeit machen versus Männer. Also Das, was
Ja.
ich so mitgenommen habe, ist ein Drittel versus zwei Drittel. Und
Ja.
einmal, also wenn du das nochmal ausführen möchtest, gerne, weil das, finde ich,
Ja.
kann man sich auch gut merken und das
Das
zeigt
stimmt.
das.
Ja. Also 826 Milliarden war in der letzten statistischen Erhebung, also vom Statistischen Bundesamt, die Zahl unbezahlte Arbeit in Deutschland. Es würde ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, wenn man diese unbezahlte Arbeit aufnehmen würde. Und ja, das Frauenreferat Frankfurt hat da einen sehr schönen Flyer damals dazu gemacht, wo so ein großer Ball auf dem Rücken der Frauen liegt und davon ist eben nur ein Drittel bezahlt und zwei Drittel ist die unbezahlte Arbeit, bei den Männern eben genau umgekehrt. Und natürlich haben wir dann auch Probleme später bei der Rente, ist ja logisch. Also was mir auch am meisten aufschlusst, ist der Child Penalty oder Child Penalty Gap, wo es eben darum geht, dass man auch über den langfristigen Vergleich diese Einkommensunterschiede beobachtet. Und da schneiden Deutschland und Österreich am schlechtesten ab. Am Anfang ist Österreich schlechter, aber nach 10 Jahren ist es wirklich so, dass wir in Deutschland noch minus 61% haben und Österreich minus 51. Wohingegen so skandinavische Länder sind dann noch bei 20. Ist zwar jetzt auch eben kein Blumentopf damit zu gewinnen mit so einer großen Lücke, aber dennoch ja signifikant weniger als bei uns dann. Hatte ich das auch am Anfang angeführt. Also ich war jetzt da in Vorarlberg eingeladen, da ist auch der Gender Pay Gap am höchsten in Österreich und da sind eben auch noch so eher ländliche Strukturen, traditionelle Rollenbilder und das sind eben Themen, die sich auch mit der Finanzbildung nicht ändern lassen, sondern da geht es ja um Normen, um Einstellungen, um, ja, da kommen wir bestimmt auch noch später kurz drauf zu sprechen.
Genau. Und was damit ja auch zusammenhängt, ne, wenn du diesen Rucksack der Frauen genannt hast, die sogenannte Brotdosenverantwortung, die dir, glaube ich, auf Twitter begegnet ist und die du dann gerne aufgenommen hast. Also, wer ist oder fühlt, und das ist ja nochmal ein Unterschied, wer ist oder fühlt sich verantwortlich für neue Schuhe, für Zahnarzttermine, für die ganzen Themen, die unter dem Dach eigentlich Mental Load bekannt sind. Jetzt ist dieser Begriff Mental Load in einigen Kreisen durchaus bekannt, aber so in der Breite der Bevölkerung vielleicht nicht unbedingt. Aber da kommt dann das Thema Brotdosenverantwortung, ist vielleicht sofort klar, ne, was gemeint ist.
Ja,
Ja.
definitiv. Also es wird besser, wobei letztes Jahr im Sommer hatte ich eben auch noch eine Gleichstellungsbeauftragte, die gesagt hat, in so Kurkliniken, da waren eben Abfragen in so Mütter- und Kindkunden, wo es die Mütter nicht kannten. Die wussten nicht, was Mental Load ist. Und es wurde jetzt auch zum ersten Mal eigentlich wissenschaftlich operationalisiert. Dieses Jahr im Sommer kam die Vermächtnisstudie und da wurden 21 Verantwortungsbereiche erfragt. Und davon waren eben drei lediglich den Männern vorbehalten. Also die Frauen fühlen sich oder sind für 19% der Verantwortungsbereiche zuständig. Und ja, bei den dreien, da waren ausgerechnet natürlich die Finanzen dabei. Also das waren Reparaturen, Handwerker und Finanzen. Und da muss man halt auch nochmal schauen, klar, Finanzen, wenn jetzt der Financial Load, also wenn jetzt der Vater eher eben diese Ernährungsrolle einnimmt oder ernährende Funktion in der Familie hat, dann ist es ja häufig eben so, dass leider auch noch oft dieses Thema Finanzplanung oder eben Vorsorgeplanung, Vermögensaufbau dann auch noch abgegeben wird. Und da wird es dann ganz ungemütlich zum Teil, wenn, gerade wenn jetzt was schief geht in einer Ehe, ne? Weil wenn ich gar nicht weiß, was wir alles für Verträge haben, wie wir finanziell aufgestellt sind, dann merke ich im Zweifel ja auch gar nicht, ob da irgendwas an mir vorbei weggeschafft wurde oder eben umgeleitet und so weiter. Und das sagen auch Familienrechtsanwältinnen, ja, dass das ominöse Geld, das dann überall fehlt, ne? Weil dann schon vorzeitig eben ja die Schritte vielleicht in die Wege geleitet wurden.
Ja, und es ist natürlich ein sehr unschönes Gefühl, ne? Das verstärkt dann so dieses Gefühl, was ich auch oft kenne, ne? Sich dumm fühlen oder schlechtes Gewissen, dass man sich nicht gekümmert hat. Das
Das stimmt, ja.
Schuldgefühle, ne?
Ja.
Dass man da möglicherweise mal eine falsche Entscheidung getroffen hat oder wie auch immer.
Ja.
Ne?
Das
Also,
kommt noch dazu und es untergräbt dann auch wiederum die Selbstwirksamkeit, ja.
ja,
Das ist ganz
genau.
schwierig, ja.
Genau. Und was ich auch interessanterweise von mehreren Vätern schon gehört habe, die jetzt ältere Kinder haben, also im Grunde so, die so an der Erwachsenenstelle sind, dass sie ganz selbstkritisch reflektiert haben, dass sie mit dem Sohn anders über Geld gesprochen haben als über die Tochter.
Das ist ja interessant, ne? Ja.
Und das ist super interessant. Es ist leider dann vielleicht fast ein bisschen spät, aber immerhin, man kann natürlich immer noch mal anfangen. Aber das finde ich auch noch mal wichtig für alle, die da, sag ich mal, so ein bisschen sensibilisiert sind, ist es unglaublich wertvoll, ne, das auch sozusagen von der Elterngeneration an die Töchter zu geben, nicht
Ja.
nur an die Söhne. Und wie gesagt, das ist jetzt zwar anekdotisch, aber es kam mir sozusagen gehäuft vor und unter, dass da irgendwie eine Haltung ist, die es irgendwie nicht selbstverständlich erscheinen
Ja.
lässt, dass man den Töchtern auch finanzielle Bildung mit auf den Weg gibt.
Ja,
Und
das ist total spannend. Ja, da gab es auch jahrelang eigentlich immer Studien, dass die Mädchen sogar weniger Taschengeld bekämen, aber das wurde dann vom
stimmt.
DIW eigentlich widerlegt. Ab und
Ja.
zu werden die Studien nochmal rausgekramt. Aber grundsätzlich sagen ja viele Eltern, mein eines Kind macht es so, mein anderes anders mit dem Geld, obwohl die ja schon ähnlich auch im erzogen wurden oder die Finanzerziehung dann vielleicht auch ähnlich war. Es kann schon sein, dass da auch dann eben so unbewusst Unterschiede gemacht werden, die einem dann hinterher erst auffallen. Das denke ich auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele Frauen, mit denen ich arbeite, die sagen, meine Mutter hat immer gesagt, mach dich nie von einem Mann abhängig oder bleibe unabhängig, verdien immer dein eigenes Geld. Also da wurden schon auch solche Botschaften den Frauen an die Hand gegeben. Ja, ich finde es einfach immer total spannend, so in die Familiengeschichte mal hineinzugucken, dass man auch so herausfiltern kann und auch spürt, ja, warum gehe ich jetzt so oder so mit Geld um und warum jetzt meine Schwester oder mein Bruder eben so oder so und wie war das bei meinen Eltern, wo sind da die Wurzeln und man, also wie beim Eisbergmodell, man muss sich einfach die Mühe machen, ein bisschen tiefer zu graben und ein bisschen weiter nach unten zu schauen, um dann ja da auch Antworten zu finden.
Ja, genau, weil da reicht dann Finanzwissen alleine nicht. Wenn ich versteckte Glaubenssätze habe, die mich daran hindern, das Finanzwissen auch anzuwenden, dann
Ja.
ja, braucht es
Ja,
das,
das.
dass ich mich damit auseinandersetze. Wie denke ich über Geld? Wie bin ich mit Geld aufgewachsen?
Ja.
Was haben meine Eltern mir mitgegeben? Hilft das oder darf ich mich vielleicht weiterentwickeln? So, ne?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da habe ich ja in meiner Dissertation auch dazu geforscht, wo ich eben geguckt habe, wie die Geldsozialisation in den Familien aussieht oder wie eben halt der Umgang mit Geld aus der Lebensgeschichte heraus entstanden ist. Und das fand ich auch total spannend. Also ja, das war wirklich so ein ganz spannendes Forschungsfeld, auch da zu gucken, wie die Unterschiede zustande kommen. Ja, und zu den Glaubenssätzen ist mir noch einfach, ich bin ja auch viel bei Multiplikatorinnen, gerade zum Beispiel halt in der sozialen Arbeit oder halt auch im Gesundheitswesen. Und ja, da ist halt auch ganz häufig der Glaubenssatz, Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja, und der ist auch schwer auszurotten. Da muss man schon ganz schön dagegen anarbeiten, um da halt auch ein positives Geldbewusstsein zu schaffen. Weil klar, wenn ich so negativ über Geld denke, dann ist es auch schwierig, mit Geld gut umzugehen, das Geld gut für mich arbeiten zu lassen oder halt auch investieren, anlegen zu lernen, etc.
Genau, das stimmt. Jetzt stehen bei deinem Buch die Mütter im Fokus und ich habe irgendwo gelesen, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass du ursprünglich mit dem Cover gar nicht so glücklich warst, weil der Kinderwagen geht auf dem Pfeil nach unten, ne?
Ja,
Und das
das
heißt
fand
ja
ich
auch auf
wirklich schlimm.
Kosten der Mütter.
Ja.
Wenn du jetzt also 5 Dinge sagen müsstest, die du Müttern ans Herz legst, was wäre das?
Also anlegen lernen, also bevor man halt schon auch Kinder bekommt, dann eine gerechte Rollenverteilung. Das ist auch schon in der Phase, bevor das Kind da ist, auch früh über Geld sprechen in der Partnerschaft. Und da kann man auch schon, auch noch ohne Kinder, schon an den Mental Load denken. Auch da schon mal schauen, wie ist der verteilt. Es gibt auch Mental Load-Tests von der Initiative Equal Care Day und von Joe Lücke, die kann man ausfüllen und da mal schauen. Den gibt es auch als Mental Load at Work Test. Also bei der Arbeit ist es oftmals auch so, dass da eben, ja, wer räumt die Spülmaschine aus oder wer gießt die Blumen, dass da sich so Automatismen einschleichen. Dann aber auch, ja, Ansprüche zurückfahren. Also ganz häufig ist ja diese Geldbotschaft, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne, dass man da auch mal vielleicht 5 Grad sein lässt, dass man auch sich seine Pause vorher gönnen kann, bevor man irgendwie total erledigt ist. Und dann aber geht es natürlich auch an diese Geldthemen. Also wichtig ist eben Steuerklassenwahl, wenn man verheiratet ist. Wenn man unverheiratet ist, dann Partnerschaftsvertrag. Das sind einfach so essentielle Themen. Und ich möchte auch schon noch die Frauen bestärken, ihre Erwerbsbiografie so als eigenen Schatz zu hegen, weil ich meine, wir haben alle uns Mühe gegeben, um die Ausbildung gut abzuschließen oder das Studium. Und dann, ja, wollen wir ja auch unsere Potenziale leben können.
Definitiv. Und vielleicht ist da so der erste Schritt, sich selbst die innere Erlaubnis auch zu geben, ne? Dass die eigenen Potenziale nicht ganz hinten stehen,
Ja,
sondern
genau. Ja,
dass
auch
sie
immer so ein
durchaus.
bisschen gesunder Egoismus, ne? Das muss man den Müttern auch manchmal sagen, ja, weil sie halt immer die Familie an erste Stelle stellen und ja, sich dann selber manchmal aus den Augen verlieren.
Ja, in deinem Buch schreibst du, wie viele Väter stellen sich ernsthaft die Frage, ob sie ihre Karrierepläne und Arbeitszeiten über die Familie stellen dürfen. Und da finde ich, wird wieder so deutlich, das ist wirklich absurd, ne, sich das vorzustellen. Und umgekehrt ist es aber wieder normal. Und da finde ich, merkt man ja immer so, ja, die Ungleichheit, ne, wenn man das
Ja.
so umdreht und das so absurd erscheint und dann, nee, das passiert jetzt nicht, glaube ich. Im
Ja.
Moment zumindest noch nicht. Und bei den Frauen ist es eher an der Tagesordnung. Und das zeigt, dass wir da noch durchaus einen großen Schritt von der Gleichberechtigung entfernt sind, ne?
Dass man sich halt wirklich wappnet, also dass man nicht blindlings dann in diese Fallen hineingeht, sondern oder denkt, ja, mein Mann ist anders und bei uns läuft es ja alles toll, sondern dass man ja, auch mit negativen Konsequenzen oder mit langfristigen Folgen von den langen Erwerbsunterbrechungen sich auseinandersetzt.
Und natürlich am besten möglichst früh, aber das ist dann immer doof, wenn man schon einen Weg gegangen ist. Ich würde sagen, es ist nie zu spät,
Nee,
ne? Man
definitiv,
kann
genau.
immer wieder einhaken, man kann immer wieder nochmal neu schauen,
Ja.
Mensch, können wir das nicht nochmal anders verteilen? Können wir jetzt die
Ja.
nächsten Jahre die Prioritäten vielleicht noch nicht nochmal anders setzen? Und wenn
Und
ich
das ist
schon.
auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich finde
Ja.
es auch ganz wichtig für die Qualität der Partnerschaft oder der Beziehung, weil wenn da keine Augenhöhe dann gegeben ist oder dieses finanzielle Ungleichverhältnis in ungleiche Machtverhältnisse auch umkippt, ja, dann ist es oft auch schon viel zu spät dann, um die Beziehung zu retten. Und ja, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass man da immer dagegen steuert, auch Aushandlungsprozesse durchzieht. Also diese Dinge müssen zum Teil halt auch innerhalb der Partnerschaft erarbeitet und erkämpft werden sozusagen. Und dann darf man auch nicht ja so ein falsches Harmoniebedürfnis haben, sondern wenn einem die Beziehung am Herz liegt, da muss man das ja langfristig sehen und da einfach gemeinsam gute Wege finden.
Ja. Und wenn du sagst Steuerklassenwahl, Partnerschaftsvertrag, dann ist so meine Sicht der Dinge, dass das ganz oft auch so mit Romantik verwechselt wird, diese Themen mal eben zu skippen und darüber hinwegzusehen. Was würdest du da noch mal im Detail raten? Also hat das was mit Romantik für dich zu tun oder ist ja auch so Ehevertrag, ne? Das ist ja auch so als unromantisch verschrien, kann aber wirklich entscheidend sein, je nach Situation. Ich sage immer, wer keinen Ehevertrag hat, hat trotzdem einen, nämlich den gesetzlichen.
Klar, mit dem Staat,
Und wenn
ne?
der
Ja,
passt,
ja.
ist gut, aber wenn er halt nicht passt, ist nicht gut. Und
Ja.
ja, also es ist
Ja,
schwierig.
also einerseits sage ich Geld und Liebe trennen, ne, weil ich halt eben auch ja schon viele Jahre jetzt auch mit eben Frauen zusammenarbeite und es gibt auch zum Beispiel die Initiative Bürgschaftsgeschädigt der Frauen. Also es passieren schon viele Dinge, wo ja, mit denen man sich vielleicht vorher nicht auseinandergesetzt hat, wo man einfach zu gutgläubig ist oder dann Schulden für andere macht. In migrantischen Kreisen werden auch innerhalb der verwandtschaftlichen Beziehungen öfter Schulden für die Verwandten übernommen. Da muss man wirklich trennen lernen. Und auf der anderen Seite finde ich das ja schon eigentlich total romantisch, wenn man so sein Leben langfristig plant und guckt, ja, wo wollen wir hin? Was haben wir denn gemeinsam für Ziele? Und es geht ja da ums ganze Leben beim Geld. Und deswegen finde ich, kann man da ja nie früh genug auch drüber sprechen und da eben alle Karten auf den Tisch legen und schauen, wie man da gemeinsam vorankommt. Man kann sich ja auch gegenseitig aufhelfen sozusagen oder ja, wenn man jetzt zum Beispiel gesehen hat, okay, da hat sich jetzt ein Rollenbild oder Rollenmuster eingeschlichen, das jetzt erstens mal der Partnerschaft vielleicht schadet und dann aber auch noch der Erwerbsbiografie der Frau, dann ist es eigentlich auch im Sinne des Partners, dass er sagt, ich muss jetzt gucken, wie ich meine Frau da entlasten kann oder meinen, also das ist eigentlich der falsche Ausdruck, ne? Das ist so das alte Denken, habe ich auch manchmal noch drin, sondern ich muss jetzt meinen Anteil eben übernehmen, damit meine Frau jetzt auch wieder durchstarten kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Definitiv. Ich finde auch, man kann es ins Romantische umdrehen und dann einfach die Perspektive wechseln und ja, langfristig gemeinsam zu denken ist sehr romantisch, würde ich auch so sagen.
Ja.
Ja. So, jetzt passiert ja auch nach Jahren von Untätigkeit auch auf politischer Ebene mal was. Also 2008 hat die OECD dazu aufgerufen, dass jedes Land bitte eine nationale Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung entwickelt. Und viele Länder sind der Bitte oder Forderung nachgekommen, Deutschland bisher noch nicht, bis es vor knapp einem Jahr, also Ende 2022, dann doch auch angekündigt wurde, zunächst für ökonomische Bildung. Jetzt ist der Fokus aber auf Finanzbildung. Und da sind das BMBF, das Finanzministerium und das BMBF, das Ministerium für Bildung und Forschung, dabei, tatsächlich eine nationale Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung zu entwickeln. Was sind aus deiner Sicht jetzt die Erfolgsfaktoren, damit diese Initiative erfolgreich wird?
Ja, wie du es schön gesagt hast, man hat wirklich gar nicht mehr damit gerechnet. Wir waren da gerade letztes Jahr dann auch auf einer Tagung und dann irgendwie am Wochenende kam diese Meldung, dass jetzt, also erst sollte ja diese ökonomische Bildung gestärkt werden, aber jetzt ist es dann wirklich nach den OECD-Empfehlungen diese nationale Finanzbildungsstrategie, die aufgesetzt wird. Und ja, ich finde es einfach toll, dass jetzt da was geschieht und dass der Staat sich den Hut aufsetzt, weil es gibt natürlich schon seit Jahren sehr, sehr viele Initiativen. Also es ist ein richtiger Markt auch für Finanzbildungsprogramme. Und aber dass dann eben jetzt auch ja eine Qualitätssicherung da reinkommt, das finde ich ganz wichtig, dass auch geguckt wird, wer braucht es denn am dringendsten, also dass jetzt nicht mit dem Gießkannenprinzip versucht wird, da die finanzielle Bildung zu stärken, sondern ganz gezielt auch eben spezielle Zielgruppen gefördert werden. Was in Bayern ganz gut läuft, das heißt Schule fürs Leben, wo auch eine Projektwoche dann stattfindet, das ist auch wirklich Pflicht, also das müssen die Schulen eben anbieten und also da geht es um alle möglichen Themen, auch um Nachhaltigkeitskompetenzen, Alltagskompetenzen, aber auch eben Verbraucher- und Finanzbildung. Und ja, in so einem größeren Rahmen wünsche ich mir, dass es auch eingebettet wird. Vor allem eben halt, klar, ich bin ja Soziologin, ich plädiere halt für eine sozioökonomische Bildung, um dann nicht wiederum halt ja Strukturfaktoren oder strukturelle Probleme, die wir ja in der Gesellschaft auch haben, weiter auf die Schultern des Einzelnen zu verlagern und zu individualisieren. Ne, gerade jetzt bei Thema Frauen und Finanzen, ne, wo es dann eben immer hieß, ja, ne, die Frauen, dann sollen sie halt mehr arbeiten, ne, obwohl sie eben diese ganze unbezahlte Arbeit übernehmen oder sie wollen ja gar keine Karriere machen. Und du kennst ja diese ganzen Sprüche. Und wo dann letzten Endes noch gesagt wird, vielleicht, ja gut, dann sind Sie selber schuld, wenn Sie in die Altersarmut kommen, da hätten Sie besser aufpassen müssen. Und da muss man ja auch gucken. Es gibt jetzt gerade, ist ein schönes Video herausgekommen vom DIW zur Steuerklassenwahl. Wenn du so Shownotes machst, könnten wir das darunter verlinken. Das finde ich total super, dass man das auch nochmal sieht, ja, was überhaupt diese Steuerklassenkombination 3 und 5 auch für desaströse Auswirkungen haben kann. Und wir haben ja schon seit so vielen Jahren diese Möglichkeit, 4-4 mit Faktor zu wählen. Und wenn die Familien das nicht wissen, dann ist es schwierig. Und solche Themen, auch Gleichstellungsthemen, erhoffe ich mir natürlich auch, dass die dann in die Finanzbildungsstrategie einfließen. Also das wäre dann ganz, ganz breit gefasst. Aber das Bildungsministerium hat schon auch signalisiert, dass es dieses Thema auch ja groß denken möchte und jetzt nicht jetzt nur rein eben auf Finanzplanung oder Geldanlage, Versicherungen, Steuern und so weiter dann, sondern eben auch aus einer Lebensverlaufsperspektive heraus dann sehen will.
Genau, weil ne, das Leben ist lang und die Babys kriegen dann schon ihre erste Steueridentifikationsnummer, wenn sie ein paar Wochen alt sind, ne, kommt schon Post vom Finanzamt und dann ist im Grunde, je nach Lebensereignis, sind dann unterschiedliche Finanzthemen relevant. Also
Genau,
von
ja.
daher macht es einfach Sinn, das dann auch mitzudenken. Und dafür dann aber breit, aber dann eben zielgruppenspezifisch auf die Lebensphasen auch wirklich ausgerichtet, ne?
Ja.
Ja.
Und es ist ja auch wirklich so, also meine Dissertation, da heißt ja auch das Buch Geld und Lebensgeschichte. Und es ist ja schon so, wie ich heute mit Geld umgehe, hat es natürlich Auswirkungen. Und
Ja.
ich habe das dann so herausgearbeitet, auch der Umgang mit Geld als Co-Autor der Lebensgeschichte. Ne? Also das soll jetzt nicht so individualisierend klingen, sondern natürlich sind wir in die Strukturen eingebunden, aber trotzdem müssen wir uns ja irgendwie zu dem stellen, wie wir stehen. Also, ne, sonst kann ich gleich den Kopf in den Sand stecken und sagen, also ich bin ja zum Beispiel auch ein Facharbeiterkind. Da hätte ich ja auch dann sagen können, nee, ich mache jetzt halt meine Ausbildung und dann kennst du ja auch den Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten und mehr ist halt für mich nicht drin. Ne, aber wenn ich weiterdenke und schaue, was kann ich aus meinem Leben machen, natürlich spielt dann auch das Geld da eine Rolle. Ne? Und natürlich muss ich dann auch mich für ein paar Jahre einschränken können, oder dann wissen, wo ich einen günstigen Studienkredit bekomme oder wie ich dann eben ja mir diese Zeitspanne so überbrücke, dass es auch möglich ist, dass ich halt studieren kann, auch wenn es jetzt vielleicht für mich nicht so vorgesehen war von zu Hause aus.
Auf jeden Fall. Und ich finde, es geht da auch wieder so um informierte und bewusste Entscheidungen und
Ja.
erstmal die Möglichkeit sehen, um sich dann bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden. Das ist ja in Ordnung, wenn sich jemand anders dann nicht dafür entscheidet, aber überhaupt mal zu wissen, hey, das ist jetzt nicht der Weg, ist für mich vorgesehen und ich kann nichts anderes machen, sondern das sind die Optionen, die ich habe. Und ich
Ja.
richte mich jetzt mal für die entscheiden. Und vielleicht entscheide ich mich nochmal um, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Aber das ist ja, finde ich, so das Wichtige, ne? Dass man
Ja.
erstmal
Dass
so
man die
die,
Perspektiven hat und dass man
ja.
auch weiß, es gibt in Bayern jetzt so eine schöne Initiative, die heißt, werde Professorin. Also, ne, dass die Mädchen nicht jetzt nur denken, ja, ich werde mal Lehrerin, sondern dass sie gleich größer denken und sagen,
Ja.
ja, warum nicht, ne? Ich
Ja.
probiere das mal und gehe so einen wissenschaftlichen Weg. Ja, und einfach da finde ich das ganz wichtig, dass immer wieder die Perspektiven aufgezeigt werden oder dass es dann so Tandems gibt mit Role Models und oder Mentoring-Programme. Einfach um da auch ja ein Stück des Weges zu begleiten und zu unterstützen.
Ja, also wir sind gespannt, was seitens der Politik noch kommt. Im Moment sieht es ja alles sehr positiv aus. Es ist allerdings auch noch sehr viel zu tun, muss man auch sagen. Es ist noch ein ganzes
Definitiv, ja.
Stück Arbeit. Und hoffen wir mal, dass es mit der Dynamik so weitergeht und da ein schönes Ergebnis rauskommt, sodass finanzielle Bildung ja eher normal wird als die Ausnahme.
Ja. Und ein Faktor noch, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch richtig ausgeführt hatten, halt dieses diese non-kognitiven Dimensionen des Umgangs mit Geld, ne, dass die auch da bedacht werden, weil halt viele von den Finanzbildungsprogrammen, die richten sich ja am Wissen aus, an der Bildung, klar. Aber wie gesagt, auch beim Eisbergmodell nochmal ein bisschen tiefer schauen und da auch ja so tief verwurzelte Gewohnheiten in den Blick nehmen, Normen hinterfragen, Stereotypen erkennen und hinterfragen, um dann halt auch das eigene Finanzverhalten beeinflussen zu können und eben ja auch neu ausrichten zu können, wenn es notwendig ist. Und halt auch in die Umsetzung zu kommen. Also gerade die Vermeidungsstrategien in Bezug auf Frauen und Finanzen, da sind ja so viele Berührungsängste da, Hürden, die ja gar nicht da sein müssten, weil eigentlich die Frauen mehr wissen, als sie denken und da eben das finanzielle Selbstvertrauen fehlt.
Das höre ich auch oft, dass im Grunde die Aussage beispielsweise jetzt, ich bin kreativ, ich habe mit Finanzen nichts am Hut. So, ne? Und das kann man ja auch wieder weiterentwickeln im Sinne von, ich bin kreativ und deshalb habe ich grundsätzlich in meinem Budget einen Posten für Kreativität, spontane Ausflüge, Kunstgeschichte, was weiß ich was, ja.
Ja, super, ja.
Also all das, was im Herzen ist, weil wir müssen gemeinsam dieses Thema Finanzen aus dieser grauen, traurigen Ecke holen.
Ja.
Ja, und mit der Individualität verknüpfen und dann sagen, das kann dann auf einmal auch bunt sein. Und es kann
Definitiv,
auf
ja.
einmal auch wirklich meine Individualität nochmal fördern, weil es mich entlastet, weil ich jetzt auf einmal freier denken kann, weil ich sorgenlos geworden bin, ne?
Ja.
Und das finde ich auch, es ist auch bei uns ganz, ganz wichtig, dieses nicht entweder oder, ne? Ich bin kreativ und deshalb kann ich auch nicht mit Finanzen umgehen, sondern das aufzulösen und sagen, hey, Finanzen begleiten mich sowieso. Also,
Genau, ja.
ne?
Nee, das
Jetzt.
hast du schön gesagt und halt auch dieses Geld aus der moralischen Falle herausholen, wo das
Ja.
dann im auch oft reingesteckt wird
Ja.
und dass man da ja so positiver über Geld denkt und die Gestaltungsmöglichkeiten auch sieht. Natürlich heißt es nicht, dass wir dann vor allen Ungleichheiten die Augen verschließen, sondern gerade erst recht, ich meine, gerade im Bereich nachhaltige Geldanlage. Es gibt auch Möglichkeiten, sogar eine Wirkung zu erzielen. Das darf man auch nicht überschätzen. Ne? Mit unserem Konsumverhalten machen wir da wahrscheinlich einen größeren
Ja.
Impact. Aber dennoch kann ich da schon auch Wert drauf legen und da gucken, dass meine Geldanlage zumindest halt keinen Schaden anrichtet. Und ja, wenn ich es geschickt anstelle, kann ich auch eine gute Wirkung erzielen.
Definitiv, und da ist ja in den letzten Jahren auch ganz viel passiert, ne?
Ja.
Und wird sich
Wird
wahrscheinlich
sich
so
noch
mit dieser Dynamik
weiterentwickeln.
weiterentwickeln. Also da bin ich mir auch sicher. Und somit, genau, mit diesen ganzen Bausteinen wäre es super, wenn dieses Thema Finanzen nicht mehr so gebrandmarkt ist, sondern wirklich ja als ja unterstützender Begleiter ja im Leben gesehen wird. Und da macht es eben Sinn, dass wir uns damit auseinandersetzen und gewisse Grundkenntnisse haben, informierte und bewusste Entscheidungen treffen, aus Fehlern lernen. Ich sage auch immer, jeder von uns hat finanzielle Fehler gemacht, ob jetzt kleine oder große. Irgendwann ist uns irgendwas aufgefallen, hätte ich vielleicht anders gemacht. Aber dann auch so mit dieser Haltung da durchgehen und sich jetzt nicht verkriechen und sagen,
Ja.
nee, ich kann das nicht oder so, sondern das passiert uns allen. Und ja, und das Thema Geld und Mütter, Kinder ist so, sind sowas Wunderbares, ja. Und optimalerweise plant man es frühzeitig. Wie geht die Erwerbsbiografie weiter? Wie ist mein Verhalten zu Geld, zu meinen Finanzen? Was möchte ich wie gestalten in meinem Leben? Und dann ist es ja nochmal, also ich sage es jetzt hier an dieser Stelle nochmal, es geht ja nicht unbedingt darum, dass jetzt ein Weg gut ist und der andere schlecht, aber es ist wichtig, dass die Konsequenzen bekannt sind und
Ja.
ich dann weiß, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, können wir das anders auf, also dass es Möglichkeiten gibt,
Ja, und ich
dass
muss halt
man,
immer auch den Worst Case mit einplanen, weil ich
ja.
habe ja auch In diesem Buch und auch in meiner Dissertation hatte ich zum Beispiel eine Frau, die halt dann durch die Trennung die Schulden ihres Ex-Mannes übernommen hatte, weil sie gebürgt hat. Und jetzt habe ich eben eine Interviewpartnerin, wo mit 56 der Mann einfach tot umgefallen ist. Und sie hat diesen schönen Satz gesagt, man zieht es nicht ins Kalkül, weil sie ist auch Betriebswirtin. Sie kennt auch die Zahlen oder sie weiß eigentlich auch alles. Und trotzdem rechnet man natürlich nicht mit dem Fall der Fälle oder mit dem Allerschlimmsten, aber man muss doch vorbereitet sein.
Ja, genau. Und das gibt dann ein umso besseres Gefühl, ne? Wenn man
Ja, da beginnt ja dann eigentlich erst die Freiheit, ne? Wenn ich gut abgesichert bin und wenn ich ja Vorsorge getroffen habe, aber auch meinen Vermögensaufbau in die Wege geleitet habe. Also ich finde, es wird ja dann mit jedem Jahr besser, ne? Stichpunkt Zinseszinseffekt und die Freiheit kommt ja dann eigentlich mit jedem Tag. Und wenn man so eine eher negative Geldeinstellung hat, da denkt man eben eher so, ja, heute ist heute und jetzt bin ich frei und wer weiß, was im Rentenalter ist. Und aber im Prinzip, wenn du dir dann die Lebensverläufe von den verschiedenen Personen anguckst, die einen achten eben darauf und treffen Vorsorge und bauen ihr Vermögen auf, die anderen machen es nicht, dann sieht man halt nach 30 Jahren den Unterschied logischerweise. Ne? Und da gibt's, ich finde, da gibt es ein ganz tolles Beispiel von der Hauskäuferdisziplin, wo man gezeigt hat, dass Leute, die auch Immobilien erwerben, einfach im Alltag weniger konsumieren und da mehr auf die hohe Kante legen, weil es könnte ja mal das Dach kaputt gehen zum Beispiel oder man braucht eine neue Heizung. Und die haben dann einfach zu ihrem Immobilienvermögen auch noch eben Gelder angespart oder angelegt, die sie ja vielleicht dann auch weiter vererben können an Kinder, wenn welche da sind. Und bei den anderen ist halt eher dieses kurzfristigere Denken vorhanden. Ja, dieses vielleicht, man lebt nur einmal und heute ist heute. Aber ich muss trotzdem auch, und wir haben alle unsere Rentenlücke, nicht nur die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen gibt, sondern wir haben alle unsere persönliche Rentenlücke, wo wir doch frühzeitig anfangen sollten, da mal hinzuschauen und dagegen zu steuern.
Ja, definitiv. Und das hat dann auch wieder so mit Zielen zu tun, ne? Wenn ich kein Ziel habe, dann ist es natürlich auch nicht so motivierend irgendwie jetzt.
Ja.
Warum soll ich jetzt verzichten? Wofür eigentlich, ne? Und wenn ich dann vor der Rentenlücke die Augen verschließe und denke, ich kenne mich nicht aus und wer weiß und das heißt, ja, es ist einfacher, wenn man es mit einem inspirierenden Ziel zu
Auf
verknüpft
jeden
hat, ne?
Fall, genau, ja. Und auch, ja, dieses ganze Verzichtdenken, da kann man ja auch wegkommen davon, ne? Das haben wir ja eigentlich in Corona gesehen, wie wenig wir vielleicht brauchen, um zufrieden und glücklicher zu sein. Und dass auch die Beziehungen zählen, die Beziehungsqualität hatten wir ja schon angesprochen, aber natürlich auch Beziehungen zu unseren Freunden oder auch zu den Kindern. Ne? Und da spielen ja so, so viele Faktoren hinein. Und ich wollte auch noch ganz kurz ergänzen, also einerseits, klar, finde ich schon, die Erwerbsbiografie ist ein Schatz, gerade wenn ich jetzt einen Bildungsweg eingeschritten habe und dann eben auch was draus machen möchte. Und ich möchte aber eben nicht jetzt in diese Erwerbsarbeitszentriertheit oder in diese Vollzeitfalle da, die jetzt von der politischen Seite auch schon seit ein paar Jahren propagiert wird, dann hineinkommen, weil die Zahlen zeigen eigentlich schon, dass die Familien eher Teilzeit arbeiten möchten. Sie wollen schon Raum haben und es geht nicht darum, die Kinder einfach nur wegzuorganisieren. Wir wollen auch Zeit mit unserer Familie verbringen. Und ja, da plädiere ich schon auch noch mal für den politischen Blick, dass man da sagt, okay, wir entlasten jetzt die Familien und machen eben Familienteilzeit und vielleicht auch mit einem Lohnausgleich. Zumindest aber, dass Teilzeitfallen nicht mehr so diskriminierend dann einschneiden können, wie das jetzt der Fall ist. Oder dass auch Führung geteilt werden muss. Und da sind schon noch sehr, sehr viele Hürden und noch ein paar Baustellen, ja, wo auch die Wirtschaft ein bisschen mehr ihre Hausaufgaben machen könnte, nicht nur die
Und es gibt
Politik.
ja gute Beispiele, ne? Also es
Gibt's
gibt ja
auf jeden
durchaus
Fall.
immer
Ja.
mehr auch Co-Leads sozusagen.
Ja. Das
Und
macht auch Mut, ja.
ja, das macht Mut. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Beziehungsweise liegt dir noch ein Thema am Herzen, was du jetzt noch loswerden möchtest?
Nein, ich denke, wir haben so sehr viele wichtige Themen abgedeckt. Vielleicht noch analog zum sogenannten magischen Dreieck der Geldanlage, wo es um Rendite, Sicherheit und Liquidität als widerstrebende Ziele geht, finde ich halt, dass man auch noch mal guckt und vor allem auch Männer dieses gute Leben, dass man schaut als magisches Dreieck des guten Lebens, Zeit, Geld und Sinn. Und viele Männer sagen ja dann, ja, ich hatte zu wenig Zeit für die Kinder, ne? Und bei den Frauen ist es dann vielleicht so, dass sie sagen, sie haben das Geld zu sehr vernachlässigt und dass man da auch eine gute Balance findet. Das finde ich einfach wichtig für ein zufriedenstellendes Leben. Also Geld und finanzielle Sicherheit, finanzielle Selbstbestimmung zählt ja zur Lebensqualität, eindeutig dazu.
Ja.
Das fände ich nochmal einen schönen Gedanken.
Auf jeden Fall, ne? Wenn die Finanzen geregelt sind und man sich abgesichert und vorgesorgt hat, sich und seine Lieben, dann kann man, ne, sich öffnen für alle anderen Dinge, die einem Spaß machen, ob es jetzt Familienzeit ist oder andere individuelle Dinge. Und von daher ist
Ja.
es so eine ganz wichtige Basis, die viel andere Dinge dann ermöglicht, ne?
Ja. Aber wir kommen immer weiter, weil, wie du es auch gesagt hast, auch die Lieben abgesichert, weil da geht es ja auch darum, ich möchte ja nicht meinen Kindern später auf der Tasche liegen, wenn ich alt bin und vielleicht Hilfe brauche. Ich hatte ja eben, wir hatten 13 Jahre Pflegeverantwortung. Ich weiß genau, was das doch bedeutet und auch wie hoch die Pflegeheimkosten sind. Und diese 2.500 € Eigenanteil jeden Monat, die muss auch erstmal eine Rente hergeben.
Ja.
Und das sind schon wirklich hohe Zahlen, die dann im Raum stehen.
Ja, das stimmt. Gut, ich danke dir für dieses schöne Interview, wo wir wirklich, wie du hast gesagt, doch relativ breit gegangen sind und viele, viele Themen adressieren konnten. Nochmal herzlichen Dank für die ganze Arbeit, die du in dein Buch gesteckt hast, auf Kosten der
Danke
Mütter.
dir. Ja.
Warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist, weil ich glaube, es kann wirklich einen Unterschied machen, wenn jemand das früh genug liest und dann vielleicht die eine oder andere Entscheidung etwas bewusster fällt. Oftmals ist es ja schon das, weil du sagst es auch irgendwo Rush Hour des Lebens, dann kommen viele andere Dinge, das Leben kommt dazwischen und deshalb macht es Sinn, dazwischendrin mal innezuhalten und zu schauen, ob die Struktur, in der man sich bewegt, ob das so passt langfristig, mittel- und langfristig oder nicht.
Ja, hast du schön gesagt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
Klasse, ich danke dir.